Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
So als kleine Vorbemerkung, heute Morgen irgendwie meine Notizen nochmal angeguckt habe und mir überlegt habe, was ich denn heute sagen möchte, habe ich mir überlegt, was habe ich euch denn eigentlich zu sagen? Also wenn ich hier so rumgucke, ja, da sehe ich lauter gestandene Personen, ja, da sehe ich Leute mit viel Lebenserfahrung, Leute, die viel mit Gott erlebt haben. Was habe ich euch denn eigentlich zu sagen? Ja? Und ich habe dann den Vers des Tages heute gelesen in der YouVersion-App und der hat mich ermutigt, beziehungsweise der hat mich angesprochen, weil da heißt es nämlich, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwäche stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und es hat mich angesprochen, weil ich gedacht habe, ja, ich habe euch überhaupt nichts zu sagen, ja. Ihr wisst mindestens genauso viel wie ich, ja, aber Gott hat uns was zu sagen und nicht nur euch, sondern mir natürlich ganz genauso. Und von daher hoffe ich jetzt einfach und möchte einfach auch noch Gott darum bitten, dass er uns heute anspricht. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du uns etwas zu sagen hast, Herr. Ich danke dir, dass du eine gute Botschaft für uns hast und ich danke dir, dass du uns liebst und ich möchte dich jetzt einfach auch bitten, dass du uns ansprichst und uns einfach, ja, ermutigt nach Hause gehen lässt, Herr. Amen. Ja, Charlie, vielen Dank für deine Einführung in das Thema. Tatsächlich geht es ein Ticken in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall schon mal. Dein Hochzeitsalbum habe ich vor kurzem auch angeguckt und ich war damals noch ungefähr so groß, ja. Ich hätte mich kaum wiedererkannt, ja, und du hast ja auch erzählt, ja, da waren einige Personen, die sind schon gar nicht mehr unter uns, ja. Andere, die gab es noch gar nicht. Und Andrea, du hast heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und Geburtstag ist für mich auch immer so ein Punkt, so ein Moment, wo man so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lässt und feststellt, Tatsache, man ist schon wieder ein ganzes Jahr älter geworden. Ja. Natürlich ist es nicht der eine Tag auf den anderen, dass man ein Jahr älter wird, sondern es ist kontinuierlich. Aber trotzdem wird es einem immer wieder ganz neu bewusst an so einem Geburtstag, ja, dass man älter wird, ja, dass sich das Leben verändert und dass was sich selber verändert. Ja. Man kommt, ich habe erste graue Haare entdeckt, schockierend, ja, wenn man länger beim Friseur nicht mehr war und die Schläfen nicht ausrasiert bekommt, dann fällt einem das auf einmal auf, ja, und es ist so ein kleines Zeichen, was einem bewusst wird, ja, man wird irgendwo älter, es ist alles im Wandel und ich weiß nicht, was du für eine Persönlichkeit bist, ja, es gibt ja, so in Marketinganalysen gibt es verschiedene Persönlichkeiten bezogen auf den Wandel, ja, oder auf Veränderungen, da gibt es so die Early Birds, ja, die Early Birds sind diejenigen, die sind scharf drauf auf Veränderungen, die sind scharf auf neue Technologien, die sind scharf drauf auf alles, was man ausprobieren kann, ja, das sind so die Trendsetter sozusagen. Und dann gibt es irgendwo so die Early Majority, also so die, wo relativ schnell aufspringen, die Late Majority und dann gibt es ganz am Ende noch diejenigen, die Ewigkeiten festhalten an dem, was sie haben. Und die Veränderung hassen. Ja. Und ich persönlich bin jemand, der gehört zu dieser letzten Gruppe. Ich mag Veränderung überhaupt nicht. Veränderung bringt Unruhe in mein Leben. Ich mag Konstanz. Und wenn du vielleicht ein ähnlicher Typ bist, wenn du auch Angst hast vor Veränderungen, dann geht es heute Morgen vielleicht auch ganz besonders um dich. Ja. Und unglücklicherweise bin ich jetzt jemand, der warum auch immer von Gott in die IT-Branche geführt wurde. Ja, ich bin Programmierer und ihr könnt euch vorstellen, ich glaube, wenige Branchen sind so geprägt von Veränderungen wie die IT-Branche. Ich habe zum Beispiel einmal ein Buch gekauft über eine neue Technologie. Und ich habe dieses Buch als E-Book kaufen müssen, weil es schon gar nicht als Printversion rauskommt. Ja. Und ich habe dieses Buch gekauft, mehr oder weniger nach der Veröffentlichung. Und als ich es dann angefangen habe zu lesen und verglichen habe mit Dingen aus dem Internet, musste ich feststellen, Mist, das ist schon wieder veraltet. Ja. Das sind Dinge drin, die macht man so jetzt schon gar nicht mehr, weil sich die Technologie so schnell verändert, dass dieses halbe Jahr, was gedauert hat, dieser Mann, der es geschrieben hat bis zur Veröffentlichung, ja, dass es da schon wieder veraltet ist. Und generell ist es natürlich so in der IT. Ja? Früher da hat man wenigstens bei Windows, ja? Ich weiß nicht, wer von euch noch Windows 95 kennt, ja? Damit habe ich mal angefangen. Ja? Dann gab es 3 Jahre später Windows 98, ja? Da waren das noch Zyklen, Jahre dazwischen und man konnte an dem Namen des Produkts noch erkennen, okay, von welchem Jahr kam es denn wenigstens raus. Heute hat man Windows 10, ja? Windows 10 bleibt kontinuierlich, man bekommt gar nicht mehr mit, dass im Hintergrund ständig neue Updates, neue Versionen eingespielt werden. Und keine Ahnung, wie du das empfindest, aber ich fühle mich manchmal so wie auf unserem ersten Bild, was ich euch mitgebracht habe. Man sieht es leider nicht ganz so gut, aber danke Stefan an der Stelle für diesen Witz. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich auch so fühlst, dass deine Motivation ist, dass irgendjemand dich verfolgt, dass jemand dir dicht auf den Fersen ist und dass manchmal du so richtig Panik hast, vorwärts kommen zu müssen. So fühle ich mich ehrlich gesagt in meiner Arbeit oftmals. Ja. Da kommen ständig neue Dinge raus, ich muss mich ständig fortbilden. Ich habe ständig das Gefühl, da gibt es neue Protokolle, es gibt neue Versionen, es gibt neue Technologien. Ich muss mir ständig ein neues Handy kaufen, ja, muss mich dann wieder einarbeiten. Eigentlich stresst mich das total. Inge, du hast, glaube ich, vorhin angesprochen, dass du jemand bist, der Veränderung gut findet. Ja. Wie gesagt, ich bin eher jemand, der gestresst wird. Ja. Und gerade wenn ich dann in der Arbeit bin und mich so gehetzt fühle, ja, wie dieser Fahrradfahrer, gehetzt von den Anforderungen des Lebens sozusagen, dann stelle ich mir vor, auf dem nächsten Bild, dass ich gern hier wohnen würde. Ja. In einem alten Bauernhof, ja, in irgendeiner Bauernhof-Idylle natürlich. Ja. Am besten irgendwie Rinder züchten, so wie letzte Woche Cowboy sein. Ja. Und irgendwie leben wie vor, was weiß ich, 200 Jahren mehr oder weniger. Und ich sehne mich danach, nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden. Und natürlich, wenn man mit dem Landwirt spricht, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Landwirtschaft noch hat oder jemanden kennt, der weiß natürlich, dass es ein völlig romantisiertes Bild mehr oder weniger ist. Es ist in der Landwirtschaft heute überhaupt nicht mehr so, wie auf diesem Pferdehof-Idyll, sondern auch dort geht ständig neue Spritzverordnungen, ständig neue Gesetze, alles ist auch dort im Wandel und diese Sehnsucht nach diesem Ruheort sozusagen ist mehr oder weniger eigentlich nur ein Bild letztendlich für mich. Und ich habe mal von Psychologen gehört, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe es zumindest so gelesen, dass die Eindrücke, die ein Mensch in der heutigen Zeit, also in der westlichen Welt zumindest, jeden Tag auf einen einprasseln, Medien, Werbung, Technologie, was auch immer, Arbeit, dass all diese Eindrücke, die hier auf uns einprasseln, dass die ungefähr das sind, was ein Mensch im Mittelalter das ganze Jahr über an Eindrücken bekommen hat. Ja. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest fühle ich mich so. Ja. Dass jeder sehnt sich ja heutzutage auch nach Wellness, nach Runterkommen, nach Stressabbau, nach weniger Burnout und all diese Dinge. Und ich glaube, dass es schon viel damit zu tun hat, mit unserer schnelllebigen und extrem stressigen Zeit, zumindest gefühlt stressigen Zeit. Und keine Ahnung, wie du da bist, aber vielleicht sind es ja auch deine Ängste. Ja? Bei mir kommt dann immer auch noch so ein bisschen die Angst um die Zukunft dazu. Ja? Wer weiß schon, was morgen ist, ja? Wer weiß auch, was auf mich zukommt. Werde ich morgen noch gesund sein? Werde ich morgen noch meinen Job haben? Werde ich morgen noch Freunde haben, die an meiner Seite sind? Lebe ich womöglich morgen überhaupt noch? Keine Ahnung, wo du dich vielleicht wiederfindest. Ja? Aber all diese gesellschaftlichen Punkte führen bei mir zu so einer Unruhe, zu so einer Angst. Ja? Und ich sehne mich tatsächlich nach diesem Bauernhof-Idyll, nach diesem Ruhepol im Alltag, ja? Nach einem Anker, ja? Der mein Schiff, was ich hier ewig schnell auf diesem, was weiß ich, reißenden Fluss bewegt, dass ich mich irgendwo einhaken kann und verweilen kann, dass irgendwie diesen Stress irgendwie aus meinem Leben rausnimmt. Und man dann weiter Gedanken gemacht, ja, nicht nur diese Veränderung stresst mich, sondern, oder ich sehe mich nicht nur dort in diesem, was weiß ich, in meiner Arbeit und in dem, was mich umgibt nach diesem Ruhepol, sondern ich sehne mich auch total auf der Beziehungsebene nach Konstanz, nach Treue. Ich bin jemand, ich möchte nicht jeden Tag neue Freunde kennenlernen, sondern ich möchte die Freunde, die ich habe, auf die möchte ich mich verlassen können. Auf die Familie, die ich habe, möchte ich mich verlassen können. Und ich sehne mich danach nach ja, so einer richtigen, ehrlichen Treue auf der Beziehungsebene. Und ich weiß nicht, wer von euch die IDF kennt. Ja? Sagt das jemand was, die Abkürzung? Nein. Das sind die Israeli Defense Forces, also das ist die israelische Armee. Und bei denen gibt es den Grundsatz, ich glaube, es gibt es in vielen anderen Armeen auch, aber bei denen ganz besonders, dass niemand zurückgelassen wird. Dass egal, selbst Gefallene werden unter Einsatz des eigenen Lebens aus der Situation rausgeholt und wieder mitgenommen. Ja. Für die Israelis ist es ganz besonders wichtig, für die Soldaten, dass sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kameraden so treu sind, dass sie selbst, wenn sie gefallen sind, quasi ihren Körper mit ins Heilige Land zurück mitnehmen, sozusagen. Ja. Und das ist, finde ich, ein gutes Bild dafür, wonach ich mich auch sehne. Nach Freunden, die tatsächlich, oder nach jemand, nach Beziehungen, die so stark sind, quasi, dass sie mich, egal in welcher Situation, quasi mit rausziehen. Und natürlich, bei den Soldaten ist es irgendwo auch ein Pflichtbewusstsein. Eigentlich wünsche ich mir, dass die meine Freunde, die Beziehungen, das für mich sogar tun, weil sie es wollen, ja? Weil sie ein Interesse an mir haben. Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit hat man manchmal das Gefühl, dass irgendwie, ja, oder man sehnt sich nach dem. Und vor ein paar Jahren, sorry, dass ich dieses Lied schon wieder bringe, ja, ich habe das schon ein paar Mal zitiert, aber ich finde, es trifft so gut den Nagel auf den Kopf sozusagen. Da singt diese Silbermond-Band, die ich gar nicht leiden kann übrigens, aber ich mag noch nicht mal das Lied, aber ich finde den Text eigentlich ganz gut. Ja. Deshalb habe ich ihn heute noch einmal mitgebracht. Da heißt es nämlich, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Und so diese Einführung, ja, nach dem, wo ich mich sehne, ja, diese Wünsche, die ich habe, finde ich, drückt dieses Lied irgendwo ganz gut aus. Ja, jetzt habe ich viel darüber geredet, was ich mir wünsche oder was so meine Probleme sind. Was hat es denn mit Gott zu tun oder was hat es mit dem Gottesdienst zu tun? Ich habe euch heute Morgen eine Bewerbungsunterlage mitgebracht. Ich weiß nicht, wer irgendwas mit Personalabteilung zu tun hat, ja, der kennt es sicher gut, aber jeder hat sicherlich, oder die meisten von uns werden schon mal eine Bewerbung geschrieben haben. Und ich habe euch heute Morgen eine Bewerbungsmappe mitgebracht. Die Bibel, ja. Hä? Fragt sich der eine, was hat es mit einer Bewerbung zu tun? Ich glaube, dass Gott... Oder beziehungsweise, lasst uns erst mal kurz überlegen, was ist eine Bewerbung? Ja? In einer Bewerbung, da stellt sich eine Person vor einem Unternehmen, um eine vakante Stelle auszufüllen. Also es stellt sich jemand vor, um eine offene Stelle auszufüllen. Und er beschreibt da drin, wer er ist, wie er heißt, was ihn so ausmacht und was ihn besonders macht und warum er ihn einstellen sollte. Und ich finde... Die Bibel ist Gottes Bewerbungsmappe. Die Bewerbungsmappe, die er dir zuschickt, mehr oder weniger, ja, kannst du sie auch bestellen, aber du kannst sie auch hier mitnehmen oder sie was auch immer woher holen. Aber es ist eine Bewerbungsmappe Gottes für dich. Er möchte gern die vakante Stelle deines Herzens einnehmen. Er möchte gern die offene Stelle wegen der Unruhe deines Herzens, wegen der Unruhe deiner Seele, würde Gott gerne einnehmen. Er würde gern diese Stelle annehmen. Er möchte gern dieser Anker sein, der dir in dieser schnellen Zeit Sicherheit gibt. Und wie so in der Bewerbungsmappe so ist, das Erste, was da drin steht normalerweise, ist: Wie heißt denn die Person? Und wenn wir hier in der Bibel lesen, dann stellt sich Gott tatsächlich auch mit Namen vor. Ja? Wir schauen mal rein. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus dem 2. Mose und die lese ich euch mal kurz vor. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Ah, sorry, ich habe da ein kurzes Stückchen weggelassen, um es etwa abzukürzen. Mose fragt dann nämlich, wer bist du denn eigentlich? Ja? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sagt ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Sorry, hätte vielleicht dazu sagen sollen, ich habe ein kurzes Stückchen rausgelassen, ja, auf das möchte ich heute nicht eingehen. Gott gibt dem Mose nämlich einen Auftrag, aber ich möchte darauf eingehen, dass Gott sich ansprechen lässt. Ja. Zunächst einmal, also, was passiert hier überhaupt? Mose, der geht durch die Wüste, ja, geht seiner Arbeit nach, wie er es schon tausendmal gemacht hat. Ja. Und dann kommt er rein zufällig an einem brennenden Dornbusch vorbei. Und der brennt, ja, ist nichts Ungewöhnliches, ja, in der Wüste so ein vertrockneter Dornbusch oder sowas, der ungefähr so ausschaut, ja, der brennt innerhalb kürzester Zeit weg. Ja. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Tut den Mose jetzt nicht besonders ansprechen, ja. Aber als er da so vorbeiläuft, ja, da und diesen Dornbusch beobachtet, so aus dem Augenwinkel, irgendwann wird ihm klar, dieser Dornbusch, der verbrennt ja gar nicht. Und das ist auf einmal ungewöhnlich. Normalerweise ist so ein Dornbusch innerhalb von Sekunden oder Minuten vielleicht weg, ja. Ist nur noch ein Häufchen Asche, sowas wie hier ungefähr, ja. Wenn man so mal die Waldbrände irgendwie anguckt, so Videos, das geht ratzfatz. Aber dieser Dornbusch, der verbrennt nicht. Und deshalb ist die Neugier von Mose geweckt und er geht auf diesen Dornbusch zu. Ja. Und dann auf einmal spricht Gott zu ihm. Und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Auf einmal ist alles andere unwichtig. Ja. Und Mose konzentriert sich nur noch auf diese Situation. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott dich angesprochen hat, aber ich bin überzeugt, dass Gott jeden Menschen anspricht. Es gibt so ein paar Momente im Leben, wo man richtig weiß, boah, da hat Gott mich jetzt angesprochen. Da hat er mich zu sich gerufen, sozusagen. Da hat er zu mir gesprochen. Und du kannst es machen wie Mose, du kannst auf diesen Dornbusch zugehen, du kannst dir das anhören, was Gott zu sagen hat in deinem Leben, oder aber du gehst einfach weiter. Gott zwingt dich da nicht anzuhalten und zuzuhören, aber er spricht dich an. Und es ist manchmal eher leise. Ja? Manchmal ist es nicht so wie bei Mose, dass auf einmal eine Stimme kommt, ja, die dir sagt, das und das ist meine Botschaft von dir, für dich, sondern manchmal ist es auch sehr leise. Aber das Gefühl, da muss doch mehr sein. Da ist ein Gott, der zu mir spricht. Und der Mose, der hat sich ansprechen lassen. Und wir sehen auch in seinem Leben, was das dann bedeutet hat, dass er sich hat ansprechen lassen. Aber da möchte ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Heute möchte ich tatsächlich drauf eingehen, wie sich Gott diesem Mose, der Gott ja eigentlich gar nicht kennt, wie er sich diesem Mose vorstellt. Er stellt sich vor als, ich bin, der ich bin. Und erstmal, so beim ersten Mal lesen, finde ich, hört sich das irgendwie komisch, das ist doch kein Name, ja. Und Manchmal ist es ja auch so, Namen sind heutzutage ja häufig Schall und Rauch. Ein Müller ist nicht unbedingt ein Müller, also beruflich, ja. Oder ein Schneider ist nicht unbedingt ein Schneider, ja. Aber bei Gott ist es so, oder in der Bibel ist es so, dass Namen häufig oder eigentlich fast immer eine sehr, sehr tiefe Bedeutung haben, ja. Die stehen für etwas. Und bei Gott ist es natürlich so, dass der Name, den er sich selber gibt, eine Bedeutung hat. Ich bin, der ich bin. Und für mich spricht das so richtig raus, dass Gott sagt, ich bin heute derselbe, der ich auch morgen sein werde. Ich bin derselbe gestern wie auch in Zukunft. Ich bin ewig unveränderlich. Ich bin auf Ewigkeit derselbe. Und das, so wie du mich heute erfahren hast, so werde ich auch morgen noch sein. So wie du mich erlebt hast, so werde ich auch morgen, egal ob die Welt morgen untergeht oder nicht, so werde ich auch morgen noch sein. Es gibt kein Update, es gibt keinen neuen Businessplan oder was auch immer bei Gott. Gott ist der Ewige, der immer gleich bleibt, der sich immer treu bleibt. Er verändert sich nicht. Und im Neuen Testament, da lesen wir auch dazu, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Deshalb auch dieses Unendlichkeitszeichen, keine 8, sondern unendlich heißt es. Ja. Und auch dieser Dornbusch, ja, ist für mich so ein richtiges Bild dafür. Ja. Normalerweise ist es so, dass ein Dornbusch innerhalb kürzester Zeit verbrennt. Ja. Aber wenn Gott in diesem Dornbusch erscheint, dann verbrennt nicht der Dornbusch, sondern das Feuer verbrennt sozusagen. Ja. Also ein bisschen ein Bild dafür. Gott ist selbst im Feuer. Wenn Gott ein Dornbusch wäre, ist er selbst, wenn er brennen würde, würde er sich nicht verändern. Weil es einfach eine Eigenschaft Gottes ist, dass er derselbe gestern, heute und auch in Zukunft ist. Und als ich das so gelesen habe, da hat mich das mutig gemacht, da hat mich das ermutigt, da hat mich das fröhlich gemacht, weil meine Vergänglichkeit, meine Sorge vor Veränderung, die trifft auf einen Gott, der unveränderlich ist. Meine Sorge oder meine Suche nach Beständigkeit, da stellt sich Gott vor als der Beständige, als der Fels in der Brandung des Lebens, der sich eben nicht verändert, als das Fundament, auf das ich mich stellen kann und das morgen eben nicht einbricht, weil Gott nicht veränderlich ist, weil er sich nicht anpasst an die Zeit, an den Zeitgeist. Er hat nicht morgen eine andere Meinung als heute. Und deshalb ist hier der erste Punkt in dieser Bewerbung Gottes an uns: Ich kann dir Beständigkeit geben, weil ich beständig bin. Ich kann dir Konstanz geben, ich kann dir Verlässlichkeit geben, weil ich verlässlich bin. Aber wenn wir nochmal zurückgucken, meine zweite Angst oder meine zweite Sorge ist ja auch, was nützt mir ein Gott, der unveränderlich ist, wenn dieser Gott womöglich überhaupt kein Interesse an mir hat, wenn dieser Gott sich womöglich gar nicht für mich interessiert, wenn dieser Gott womöglich gar nicht gut ist. Ja? Was nützt mir dann, wenn er morgen noch derselbe ist? Zum Glück hat Gott nicht nur einen Namen, sondern viele Namen. Ich habe euch noch einen zweiten heute mitgebracht und den lesen wir im 1. Mose, also sogar noch etwas weiter vorne. Da heißt es, Abraham entgegnete ihr, also seiner Frau Sarai, sie ist deine Sklavin. Sorry, ich muss ganz kurz vielleicht noch die Vorgeschichte erzählen. Also folgendes, Abraham und Sarah wollten unbedingt Kinder, haben Kinder verheißen bekommen, haben aber keine bekommen. Keine Ahnung, ob du es schon mal erlebt hast, dass du eine Verheißung bekommen hast und die erfüllt sich erst mal lange Zeit überhaupt nicht und du denkst, jetzt wirst du irgendwie langsam ungeduldig, ich muss jetzt handeln, ich muss loslegen. Ja? Der Abraham und die Sarah haben es ungefähr so gemacht. Ja? Sie kamen dann auf die skurrile Idee, dass doch der Abraham einfach mit der Sklavin die Hagar, dass er doch einfach mit der schlafen kann und mit der ein Kind kriegen und dann, so damals auch das gültige Recht, so ganz abstrus war es damals nicht, dieses Kind, was dann gezeugt wird, das ist dann auch das Kind der Herrin oder der Frau quasi, die diese Magd eben hat. Deshalb haben sie das gemacht, ja, und tatsächlich kam ein Kind auf die Welt. Und wie das immer so ist, wenn wir Menschen versuchen, Gottes Verheißung umzusetzen, da kommt Murks raus. Ja. Und tatsächlich ist es so, es gibt Spannung. Ja. Es gibt Spannung, die in dieser Familie, ja, und es gibt Streit, und irgendwann ist es so, dass die Sarah spricht, ich möchte das nicht mehr, und deshalb sagt der Abraham zu ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr, also der Hagar, umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Ja, und wenn wir das anschauen, dann ist es eine Situation für die Hagar, die sehr, da spricht eine richtige Verzweiflung raus. Ja. Sie ist geflüchtet. Die Situation bei der Sarah, wir lesen es nicht genau, was passiert ist, aber die war so schlimm offensichtlich, dass die Hagar geflüchtet ist. Sie flieht in die Wüste als schwangere Frau allein damals. Könnt ihr euch vorstellen, dass, also man muss kein Psychologe sein, das war eine Verzweiflungstat. Denn diese Flucht in die Wüste ist relativ wahrscheinlich, führt die dazu, dass du stirbst. Aber offensichtlich war die Hagar so verzweifelt, dass sie lieber in der Wüste sterben wollte, als bei dieser Sarai in dieser Situation zu bleiben. Und was mich da so ermutigt, ist, die Hagar ist keine Hauptperson in der Bibel. Ja? Die Situation, die entstanden ist, ist nur entstanden, weil Menschen Fehler gemacht haben. Und trotzdem übersieht Gott die Hagar nicht. Obwohl es nicht sein Plan war, dass sie schwanger wird und diesen Nachkomme Abrahams zeugt, verschließt er die Augen nicht vor dem Leid von dieser Hagar. Und obwohl die Nachkommen von Hagar tatsächlich auch große Probleme für das Volk Israel später mal auslösen, lässt Gott die Hagar nicht einfach im Stich, sondern er hört ihre Verzweiflung. Und auch wenn er sie nicht zu diesem großen Plan berufen hat, hat er tiefe Gefühle für sie. Und deshalb begegnet er dieser Hagar in der Wüste. Und er begegnet ihr auf eine Art und Weise, die Hagar völlig verändert. Ja, sie hat eine Gotteserfahrung, die ihre verzweifelte Situation auf einmal erträglich macht. Ja. Und sie gibt dann Gott einen Namen, der ziemlich viel ausdrückte. Sie nennt nämlich Gott, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es nicht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und dieses El-Roi ist tatsächlich auch, wenn wir die nächste Folie auflesen, heißt so viel wie der Gott, der mich sieht. Und bei der Hagar, da wird es so richtig deutlich, ja? Der Gott, der mich sieht, sie nennt Gott so oder gibt ihm diesen Namen. Und dieses Ansehen, ich weiß nicht, was du für Gefühle hast, dass wenn es heißt, der Gott, der mich sieht, der alles sieht, ja, da kann man ja auch eventuell negative Assoziationen haben, so der strenge Vater, der alles sieht, die strenge Mutter, die vielleicht jeden Fehler sieht, die jeden Fleck irgendwo sieht. Aber so ist es an der Stelle überhaupt nicht gemeint. Ja. Der Gott, der mich sieht, der drückt etwas aus, nämlich der Gott, der mich sieht mit einem liebevollen Blick, ja, der mich mit Augen voller Liebe anschaut und der mit seinen Augen nicht nur meine äußerlichen Bedürfnisse sieht, sondern auch die Bedürfnisse meines Herzens, meiner Seele sieht, ja? Der meine Unruhe sieht, der meine Angst sieht und all das. Dieser Gott sieht dich an. Und genau so stellt er sich uns vor als derjenige, der ewig beständig ist, ja? Und dessen Blick auf uns voller Liebe ist. Und ich finde es so ermutigend, ja, dass Gott damit ausdrückt, ich habe ein Interesse an dir. Jedes einzelne Haar auf deinem Kopf habe ich gezählt. Ja. Es fällt nichts zu Boden, es passiert nichts in deinem Leben, an dem ich nicht auch Anteil nehmen würde, genau wie bei der Hagar. Und er sieht dein Herz und auch alles, was dich belastet. Und er interessiert sich aus ehrlichem Interesse. Nicht, weil er muss, weil er verpflichtet ist wie diese Soldaten, sondern weil er es möchte. Weil er sich an dir von ganzem Herzen interessiert. Und er fragt nicht aus Höflichkeit nach, wie es dir geht, sondern weil er sich wirklich dafür interessiert. Und im Neuen Testament, da stellt er sich auch nochmal mit einem anderen Bild nochmal vor, was vielleicht fast nochmal eindrücklicher ist. Ja? Nämlich, er stellt sich als Vater vor, ja? Als Abba, das aramäische Wort für Vater. So stellt sich der Gott vor in seinen Bewerbungsunterlagen, die er an dich schickt. Er möchte dein Vater sein. Er möchte derjenige sein, der die Konstanz in deinem Leben reinbringt, weil er sich nicht verändert. Und er möchte sich als dein Vater quasi anbieten, sozusagen. Wir leben heute in komischen Zeiten, finde ich. Ja? Wir leben in unruhigen Zeiten. Manche, gerade im christlichen Umfeld, die haben so immer wieder das Wort Endzeit im Mund. Ja? Die haben das Gefühl, okay, alles geht irgendwo dem Ende entgegen. Ja? Und manchmal schwingt da für mich auch so ein bisschen eine Angst raus. Ja? Die Angst vor dem Unbekannten, die Angst davor, wie wird es, geht die Welt wirklich unter? Keine Ahnung, was dich vielleicht so hier in Corona-Zeiten vielleicht, was dir das so Sorgen macht. Ja? Aber wenn man so durch die Geschichte durchguckt, die Geschichte der Menschheit, ja, da waren viele Zeiten, wo die Menschen gedacht haben, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Ja? Als das Römische Reich zusammengebrochen ist, als die Barbaren quasi die damals bekannte Zivilisation überrannt haben, ja, da haben sicherlich auch viele Menschen gedacht, was kommt denn jetzt? Ist das Ende der Welt? Ja? Ist das die Apokalypse oder wie auch immer? Dann gab es im Mittelalter Pestzeiten, wo die Menschen damals gedacht haben, jetzt ist das Ende gekommen. Ja? Wir haben vor wenigen Jahren erlebt im Zweiten Weltkrieg, als die Welt untergegangen ist sozusagen. Ja? Und immer waren natürlich auch die Christen in der Versuchung, ja, Angst davor zu bekommen, vor diesen Veränderungen, vor diesen schwierigen stürmischen Zeiten und vielleicht auch Angst zu haben vor einem vor diesem irgendwie dem Ende der Welt. Aber wenn wir hier diese Bewerbungsmappe Gottes lesen und uns überlegen, wie Gott sich eigentlich uns vorstellt, ich habe euch einen Vers mitgebracht, der uns ermutigen soll. Wenn wir vielleicht auch Angst haben, dass das Ende der Welt kommt oder womöglich nur mein persönliches Ende der Welt, was auch immer, dann sagt Jesus dir zu, wenn da all das anfängt, ja, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Und das spricht für mich so richtig raus. Ja? Egal, ob du Angst vor der Zukunft hast, ja? Dieser Gott, der sich uns vorgestellt hat, ja? Der möchte nicht, dass du Angst davor bekommst, sondern der möchte, dass du vor Freude, wie diese Frau auf diesem Bild, deinen Kopf hebst, weil du weißt, dieser Gott, der damals derselbe war, der ist auch heute noch derselbe und meine Erlösung ist nahe. Ja? Das soll uns mit Freude erfüllen, nicht mit Angst, nicht mit Verzweiflung oder mit Furcht oder sowas, sondern mit Freude, mit Hoffnung. Und deshalb, lass mich ganz kurz nochmal zusammenfassen, die zwei Punkte. Gott ist derselbe in Ewigkeit und Gott ist der Gott, der mich sieht. Und deshalb dürfen wir unsere Häupter heben, auch heute Morgen, egal was die neue Woche bringt, egal was das neue Jahr bringt, egal welche Veränderungen kommen, wir dürfen voller Freude und Hoffnung sein. Amen. Vater, ich danke dir, dass du dich niemals veränderst und ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns mit einem liebevollen Blick anschaust. Und ich danke dir, dass du uns niemals verlässt, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns morgen und auch nächste Woche und im nächsten Jahr und in Ewigkeit auf dich verlassen dürfen. Hab Dank, dass du uns liebst, Herr. Amen.